Herzlich willkommen zum Frontispitz Literatur Podcast Folge 197. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir der wunderbare Max Bringmann.
Hallihallo.
Grüß Gott. Heute gibt es endlich die Verlagsvorschau für den Herbst 2025, wie ihr es gewohnt seid, als erstes die Vorschau für die Sachbücher. Und dann in der nächsten Folge, die bekommt ihr dann ein, zwei Tage später, die Verlagsvorschau für die Belletristik und allgemeine Unterhaltungsliteratur. Wir haben uns wieder durch etliche Verlagsvorschauen gekämpft. Ich weiß nicht, wie viel waren es bei dir, Max? Hast du das auf dem Schirm?
Nicht so richtig. Aber ich sag dir immer, okay, wenn ich was gefunden habe, wo ich sage, okay. Und wenn ich nichts gefunden habe oder nicht geguckt habe, dann schlage ich es nochmal nach.
Genau, wir gehen es einfach wieder alphabetisch durch und dann passt das schon. Bei mir waren es insgesamt 40 Verlagsvorschauen, die ich durchgeguckt habe. Das wären irgendwie immer mehr.
Krass.
Manche davon sind aber echt kurz, das sind nur drei Bücher drauf oder sowas. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Okay. Aber so mal erst vom Gefühl her gefragt, wie fandst du es? Also rein vom Überblick, war der Herbst, kann der was oder hängt der dem Frühjahr hinterher?
Also ich glaube, es sind die größeren Autoren, die dabei sind. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es ähnlich mittelmäßig.
Ähnlich ernüchternd.
Nee, das würde ich nicht. Ernüchternd ist was Negatives. Aber mittelmäßig, es gibt definitiv, also ich habe auch genug Bücher gefunden, so ist es nicht. 38, wenn ich beide zusammennehme, Sachtexte und Belletristik, das ist eine gute Ausbeute, finde ich.
Ah, ich muss bei Belletristik nochmal durchziehen. Sachbücher habe ich 17. Also das sollte ungefähr ähnlich sein dann wie bei dir. Das dürfte sich auch ungefähr die Waage halten bei mir. Wobei ich, glaube ich, sogar ein oder zwei belletristische Bücher mehr dabei habe. Hast du so ein richtiges Highlight, wo du sagst, da kommt endlich das Buch? Darauf habe ich jetzt schon ein Jahr gewartet oder sowas.
Ja. Aber jetzt, also das ist kein Hype-Buch, aber bei so einem Buch denke ich mir, krass, schön, dass das jetzt auch rauskommt. Also, aber da kommen wir dann zu, wenn wir bei dem Verlag sind. Ich will jetzt noch nicht spoilern.
Okay, nee, ist gut, bin gespannt. Dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Wir machen das wieder alphabetisch und dann würde es bei mir losgehen mit dem Aufbauverlag.
Ja, damit kann man anfangen.
Hast du da was hier gefunden?
Da habe ich nichts gefunden.
Damit kann man anfangen, da habe ich nichts. Sehr gut. Jetzt muss ich kurz schauen. Hier ist nämlich auch ein bisschen was bei der Belletristik dabei. Mein erstes Buch im Aufbauverlag ist eine unerzählte Geschichte der Antike. Von Owen Rees, kommt am 11.11.2025 raus und langsam habe ich es auch geschafft mit Scrollen. Ja, das könnte interessant werden. Das ist jetzt kein Buch, was ich mir direkt zum Release kaufen werde. Kostet 30 €, 448 Seiten, also würde ich mal schätzen, da sind 50, 60 Seiten Anhang dran, also roundabout 380 Seiten. Dieses Buch beschäftigt sich vor allen Dingen mit den Orten, die bei der, sagen wir mal, populären Geschichte über die Antike nicht erwähnt werden. Oder was heißt nicht erwähnt werden, aber die so ein bisschen im Hintergrund liegen. Ja, also klar, Kolosseum in Rom, Laudanum vielleicht auch noch, irgend sowas. Das hat man schon mal gehört. Aber so ein paar kleinere Provinzen in Rom, die sonst ein bisschen abseits davon liegen, von denen hat man noch nicht viel gehört. Und dementsprechend könnte das ganz interessant werden. Aber die Frage ist, wie weltbewegend und umstoßend. Also wahrscheinlich.
Ja, ist halt auch sowas, was man machen kann, wenn man sich besonders dafür interessiert. Ist nicht mein zentrales Thema.
Ja, eben. Also zumal jemand, der sich anfängt, für die Antike zu interessieren oder sich damit in irgendeiner Form auseinanderzusetzen, wird sich erstmal die großen Werke davon nehmen und nicht so ein Rand- und Nischenbuch.
Ich ahne aber
das entscheidendere Buch.
Ich wollte gerade sagen, was das zweite sein wird. Ich tippe mal, es ist Stephen Fry.
Right. Da hatte ich kurz überlegt, in welche Richtung ich, also ob ich das mit bei den Sachbüchern reinnehme. Stephen Fry hat aus seiner Trilogie eine Tetralogie gemacht und nach Mythos, Helden und Troja jetzt mit Odyssee den Reigen geschlossen. Also er erzählt die Geschichte, die berühmte oder eine der berühmtesten Heldengeschichten, nämlich die Odyssee, die Fahrt von Odysseus, nochmal nach und das in seiner Stephen Fryischen Art mit britischem Humor und das ist natürlich ein absoluter No-Brainer. Also kommt am 13.10., wird bei mir wahrscheinlich wieder ein Weihnachtsgeschenk werden, habe ich mir schon gewünscht.
Sehr gut.
28 Euro, 400 Seiten, habe ich Bock drauf. Reiht sich auch wunderschön ein. Und damit wäre ich beim Aufbauverlag dann auch schon durch. Mehr habe ich da jedenfalls im Bereich Sachbuch nicht gefunden. Ja. So, dann wäre der nächste bei mir C.H. Beck, außer du hättest irgendwas vor.
Nein, beim C.H. Beck habe ich ein bisschen was. Da würde ich anfangen mit Marie Janine Karlic, die Balkan-Odyssee 1933 bis 41 auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa. Frau Karlic ist Professorin für südosteuropäische Geschichte an der LMU in München. Ich habe von ihr die Tito-Biografie gelesen. Die war sehr gut. Dementsprechend wird hier Interessantes miteinander verbunden. Das ist auf jeden Fall sowas, was ich mir sehr gern mal anschauen möchte.
Steht bei mir auch drauf. Lustigerweise, ich habe mir, ich hatte es vorhin in der Vorbesprechung schon kurz gesagt, ich habe das auf dem Tablet mir die Verlagsvorschauen angeschaut und dann immer mit dem Stift Notizen daneben gemacht. Und hier steht daneben Max? Genau, weil ich mir dachte, das passt in die Reihe. Interessanterweise, man arbeitet das jetzt auch optisch so auf, dass es zu den Uwe Wittstock-Büchern passt. Da gibt es ja noch ein zweites Buch, und zwar Café Babylon. Mhm. Berlin, romanisches Café, 1913 bis 1933. Das geht in die gleiche Reihe, ein bisschen von der Aufmachung. Und auch dort, das wird beworben als genau solches, ein solches Buch. Hast du noch ein weiteres bei C.H. Beck?
Ja, bei mir kommt da noch viel.
Okay, dann mache ich mal das nächste und dann machen wir mal abwechselnd, oder? Wie es passt. Mein nächstes ist Hermann Göring, Macht und Exzess, eine Biografie. Und zwar von Andreas Molitor. Der einfache Grund ist in dem Fall, ich habe noch nichts von, also keine Biografie von Hermann Göring. Und dementsprechend hat mich das interessiert und das wird wahrscheinlich mit auf meiner Liste landen. Weil gerade so die großen Figuren des Nationalsozialismus dafür einzelne Biografien zu haben oder davon zu lesen, fand ich ganz interessant. Erscheint am 21.08. 30 Euro, 416 Seiten.
Klingt auch interessant, ist aber nicht mein Spezialgebiet. Ich bin über Göring ist seit Mephisto von Klaus Mann, in dem er so eine kleine Nebenrolle hat quasi, viel gesagt. Ich will gar nicht wissen, was die historische Wirklichkeit ist.
Okay.
Ich hätte demgegenüber Giuliano da Empoli, Die Stunde der Raubtiere, Macht und Gewalt der neuen Fürsten. Mhm. Also wie man mit mir, für mich Werbung machen kann, der Machiavelli für unsere Zeit. Damit ist für mich, also Machiavelli ist ja wirklich etwas ganz, ganz Feines und Interessantes. Der Fürst ist immer noch aktuell, wenn man ihn richtig liest. Ich finde solche Machtstrukturen, ja, Macht, Gewalt, da ist für mich ganz viel Schönes dabei. Ist nur in Anführungszeichen eine Klappenbroschur von 160 Seiten, aber auch für einen schmalen Taler von 16 Euro erhältlich. 18. September. Ich fand es ganz interessant. Das werde ich mir definitiv kaufen.
Klingt ganz gut. Hatte ich aber jetzt erstmal noch nicht mit auf der Liste, weil mal gucken, was du dazu sagst. Mein nächstes wäre Christian Göschel und Daniel Hedinger, München 38, Die Welt am Scheideweg. Erzählt die Geschichte an den Tagen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und das Münchner Abkommen ist ja ein ganz spannender Punkt in der Geschichte. Und da sieht man auch ein bisschen, was Appeasement-Politik historisch funktioniert hat, beziehungsweise wie sie nicht funktioniert hat, was man dort gemacht hat. Es lassen sich ganz gute Parallelen zum Ukraine-Konflikt ziehen und dementsprechend möchte ich mich da gerne ein bisschen weiter einlesen. Finde ich ganz spannend. Deswegen hat es das mit auf meine Liste geschafft. Erscheint am 13. Oktober, ja?
Ja, ich bin gespannt, wie kontrovers die das diskutieren. Ich finde, man kann München in zweierlei Hinsicht lesen.
Ja, das ist die Frage, ob sie es überhaupt diskutieren oder wie. Also hier dabei steht ja schon, wenn Aggression belohnt wird, die globalen Folgen der Münchner Konferenz. Also ich bin mal gespannt, aus welchen Perspektiven oder generell aus welchen Blickwinkeln sie das Ganze aufbauen. Weil zum Buch selber steht nämlich nicht viel Da, also jedenfalls nicht, wie es aufgebaut ist.
Ja. Aber man muss sich ja auch überraschen lassen.
Ja, aber das ist ja auch gut. Ich bin teilweise liest man eben noch ein paar andere Sachen dazu und guckt sich die andere Perspektive an. Erscheint am 13. Oktober, 28 Euro, 320 Seiten. Also wahrscheinlich irgendwas um die 250 Seiten, 270 Seiten Text. Ganz interessant. Ja. Jupp, du wieder.
Norbert Frey, Professor für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, bringt eine Konrad-Adenauer-Biografie heraus. Und ich finde, ja, Norbert Frey ist ein sehr guter Autor. Und dementsprechend bin ich gespannt, was er über Konrad Adenauer recherchiert hat und wie er es zusammenfasst, wie er ihn liest. Und über Konrad Adenauer, außer dass ich jetzt sein Wohnhaus besichtigt habe, weiß ich nicht so viel. Dementsprechend ganz interessantes Thema, gucke ich mir gern an. Erscheint am 13. Oktober, 288 Seiten, 28 Euro.
Hatte ich auch kurz überlegt, aber Konrad Adenauer reizt mich jetzt abseits vom Schulischen, wo ich ihn mir ein bisschen mit behandeln muss, nicht so wirklich.
Das war bei mir auch
immer so. Also mal gucken, vielleicht kommt die Zeit noch.
Ja. Aber genau das ist der Grund, warum ich diesen blinden Fleck gerne mal erledigen möchte. Dafür ist er einfach als Kanzler zu wichtig für Deutschland gewesen.
Das ist korrekt. Ich muss mal schauen, ich habe eine Adenauer-Biografie von meiner Mutter, glaube ich.
Die hat eine Adenauer-Biografie?
Eine ältere.
Achso. Geschrieben?
Nein. Nicht geschrieben. Ja. Bekommen. Das ist ich glaube, das ist die von meinem Großvater gewesen. Und die steht hier, deswegen muss ich mal schauen, ob es sich überhaupt lohnt. Noch nicht. Also ist die Frage immer, wie viele Biografien braucht man von einer und derselben Person? Klar, wenn es neue Blicke auf die Person gibt, dann okay. Aber am Ende reicht dann gerade für das seichte Interesse, das ich daran habe, reicht wahrscheinlich die hier steht.
Du darfst.
Ich hatte einen kleinen, für Alex mal wieder, Bernd Greiner, Weißglut, die inneren Kriege der USA. Das wäre vielleicht was ihn interessieren könnte. Deswegen hatte ich das hier mit so als nice to know mit aufgelistet. Make America Hate Again.
Ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht das, also das wäre jetzt nicht der Wahlslogan, der mich dazu bringen würde, das Buch zu lesen. Ich bin gespannt, aber ich werde es, glaube ich, so doll interessieren mich die USA nicht.
Nee, mich auch nicht. Deswegen hatte ich, wie gesagt, einfach nur Alex daneben geschrieben. Vielleicht er ist da ja ein bisschen interessierter. Übertitelt ist es mit einem Zitat von Donald Trump. Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen. Okay, ich würde keine Wähler verlieren.
Ich glaube, er hat da recht.
Ja, und es ist, es ist spannend, warum das so wäre. Viel wichtiger finde ich aber Geogeschichte, die Macht der Geografie in der Weltgeschichte. Christian Grataloup. Das klang ganz interessant. Aber wie hieß denn Macht in Karten hieß, glaube ich, das andere.
Ja, beziehungsweise die Geschichte der Welt oder die Geschichte der Erde.
Die Geschichte.
Aber ja, es geht um Karten und Karten sind cool.
Eben. Und hier klingt es eben ein bisschen auch in die Richtung, wie Geologie, Demografie und so weiter, wie das die Weltgeschichte beeinflusst hat. Und diese Kombination ist wahnsinnig spannend. Und was bestimmte Regionen interessanter macht für Großmächte und weniger interessanter macht, auch was Bodenschätze angeht etc., ist man manchmal noch ein bisschen, oder habe ich selber noch einige blinde Flecke. Und sind 38 Euro, 500 Seiten, das könnte ganz, ganz spannend sein.
Bei mir kommt als nächstes Navid Kermani. Wie immer natürlich Navid Kermani, keine große Überraschung. Ein Essay namens Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen, über Politik und Liebe. Es ist Navid Kermani, also Punkt. Das ist mir egal, um was es geht. Der könnte darüber schreiben, wie er auf der Fifth Avenue steht und Menschen erschießt und ich würde es lesen. Um mal Trump nochmal zu paraphrasieren. Für mich einfach ein hervorragender Schreiber. Kurzes Büchlein, nur 112 Seiten. Dafür 20 Euro ist natürlich happig. Aber es ist Navid Kermani.
Ja, genau. Also die 112 Seiten bei 20 Euro, die haben mich auch ein bisschen abgeschreckt. Das weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, eher was ich dann gebraucht mal lese, wenn du sagst, das ist wirklich ein guter Text. Aber gerade bei solchen kurzen Texten, die gibt es immer mal wieder von größeren Autoren, wo sie ihre Meinung zu irgendwas sagen oder einfach ihre Gedanken zu irgendeinem Thema aufs Papier fließen lassen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das sind die Dinge, das sind Abfallprodukte von Büchern, die sie geschrieben haben oder die sie gerade schreiben, die sie aus einem Buch rausstreichen mussten, die irgendwann im anderen Buch keinen Platz gefunden haben, für die noch ein bisschen Material fehlt und dann sind das eben so Textchen und dann verlegt man die eben bei irgendeinem Verlag für 20 Euro.
Ist, ja, und selbst der Abfall von Navid Kamani ist immer noch besser als das, was 90% der anderen Autorinnen und Autoren schreiben, sodass ich sage, das ist es mir definitiv wert.
Ja, okay. Ich habe noch Michael Sommer und Stefan von der Lahr, die verdammt blutige Geschichte der Antike, ohne den ganzen langweiligen Kram.
Alleine für diesen super dummen Untertitel, Never Ever Plus. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber hundertprozentig erinnerst du dich. Du hast mal irgendein Buch von diesem Helmut von der Lahr rezensiert, was totaler Rotz war.
Ja.
Und Michael Richtig. Sommer schreibt jetzt das dritte Mal das gleiche Buch.
Dark Rome, was hat's denn noch? Mordzare Cäsar und was hat
er noch geschrieben? Das ist das dritte. Das, was jetzt kommt.
Ja, ich dachte, da wäre noch eins dazwischen gewesen. Ja.
Also Dark Rome war total interessant. Aber bei Dark Rome war die Mordzare Cäsar quasi auch schon drin. Und was will er jetzt noch mit erzählen? Das ist, ich finde das ja gut, so populärwissenschaftlich, aber dieser Untertitel geht dann schon ins Schwierige, finde ich. Mag ich gar nicht. Deswegen, bei mir hat es nicht drauf geschafft, obwohl ich ja Michael Sommer gern gelesen habe, das Dark Rome war cool.
Ja. Ja, eben. Deswegen war ich so ein bisschen, ich würde gern mal reinlesen. Also A, mir anschauen, wie es aufgebaut ist. Es ist auf jeden Fall populärwissenschaftlich, darüber brauchen wir uns nicht streiten, das ist am Titel wahrscheinlich schon erkennbar. Erzählt von zwei Experten für düstere Spannung. Und Stefan von der Lahr hat ja so ein bisschen, war ja ein bisschen Dan Brown für Arme. Der hat ja, wie hieß denn das Buch? Hier abgebildet von ihm sind nur Hochamt in Neapel und das Dämonen im Vatikan. Ich weiß gar nicht mehr, wie sein erstes hieß. Das hatte ich ja als Rezensionsexemplar bekommen und rezensiert. Es war einfach nur stinkend langweilig und kam an Dan Browns Spannung auch nicht ran. Das war so ein bisschen eher ein kleiner, eine kleine Warnung.
Das Grab der Jungfrau, glaube ich, ne?
Ja, das Grab der Jungfrau. Dankeschön.
Bei mir jetzt mein Hype-Buch. Das muss ich aber erklären, sonst klingt das ganz komisch. Im C.H. Beck Verlag erscheint seit, ich weiß nicht wie lange, eine Geschichte der deutschsprachigen Literatur von Anfang bis Ende quasi. Und jetzt erscheint der letzte Band.
Also das Ende.
Ja, nicht das Ende, sondern ein Teil, der in der Form so noch nicht bearbeitet wurde. Also Jens Biski schrieb dazu, entweder fehlt die Literatur oder es fehlt die Geschichte. Und Helmut Kiesel, der emeritierter Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte in Heidelberg war oder ist, hat jetzt diesen Band geschrieben, Schreiben in finsteren Zeiten. Deutsche Geschichte oder Geschichte der deutschsprachigen Literatur von 33 bis 45. 1300 Seiten.
ja.
Und jetzt muss man dazu sagen, der hat auch schon von 1918 bis 1933 den Band geschrieben. Vor 8 Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt 8 Jahre durchgängig an diesem Buch geschrieben hat. Weil das wirklich krass ist, was er dort abliefert. Und das so in die Tiefe, ist, ich finde das ja generell interessant als Thema. Sowohl innere Emigration als auch Exilliteratur und so weiter. Die du ja alle miteinander verzahnen musst, die ja aufeinander Bezug nahmen, obwohl sie ja gar nicht mehr im gleichen Land erschienen und völlig unterschiedliche Erscheinungsrezeptionsgeschichten haben. Finde ich einfach cool, wenn jemand da so einen riesigen Überblick hat. Hat natürlich seinen Preis von 68 Euro.
Boah.
Ja, ist aber dann wirklich wissenschaftlich der State of the Art, wie man so schön sagt. 13. Oktober. Ich sag mal so, ich habe mich für das Rezensionsexemplar angemeldet.
Sehr gut. Ja, gerade aus der Literaturwissenschaft habe ich noch ganz viel von meinem Großvater geerbt. Hm. Da gibt es erstmal für mich keinerlei Bedürfnis, weiter in die Tiefe vorzustoßen. Ich habe noch so einen halben Titel drauf, und zwar, und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Bisher war das in jeder CH Beck Verlagsvorschau, gab es ein Buch von ihm, Dan Jones. Der hat ja diverse Texte über das Mittelalter geschrieben. Einmal über die Plantagenets, über die Geschichte des Mittelalters im Allgemeinen, die Templer etc. Und jetzt Kreuzfahrer. Der epische Kampf um das Heilige Land. Also in den Untertitel finde ich erstens ein bisschen problematisch, weil der klingt etwas nach westlicher Verklärung. Die Geschichte soll angeblich aus Perspektiven von Akteuren auf beiden Seiten erzählt werden. Und er wird in der Sunday Times immer hochgelobt für seine Bücher, aber ich weiß es nicht. Jedes Mal bleibe ich daran hängen, lese mir die Texte durch, denke, es klingt eigentlich ganz gut, und dann gibt es dieses Bild von Dan Jones, wie er da tätowiert und in grimmiger Haltung in der Kirche steht, und dann denke ich mir immer so, sind das gute Bücher? Sind das gute Texte? Ist das wissenschaftlich gut? Also profunde Kenntnis der Quellen und des Forschungsstands war, weiß ich nicht. 34 Euro, 544 Seiten. Ich habe jetzt nun ganz viel Literatur über Kreuzzüge schon, deswegen weiß ich nicht, aber ich würde gerne mal reinlesen. Mich interessiert es halt immer mal wieder, kann er was oder kann er nichts? Und das Thema reizt mich an sich schon, deswegen schauen wir mal.
Meins ist es, ne? Das kann ich schon sagen.
21.8.
Kreuzzüge sind generell nicht so meins, muss ich ja sagen.
Ah, finde ich spannend.
Aber was meins ist, der CH Beck Verlag macht endlich weiter mit einer Reihe, die ich sehr gerne gelesen habe bisher. Sei es eben Tito, Mugabe, Stalin. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei
Bände. Der Ewige.
Genau, aber jetzt kommt von Till Köstler eine Biografie über Franco mit dem Untertitel Der ewige Faschist heraus. Und generell über Franco kennt man. Der dieses Jahr er feiert ihn nicht, den 50. Todestag, aber Spanien wird den sicherlich glücklich begehen. Denn mit seinem Abtreten ist es ja dann, hat es aufgehört, eine Diktatur zu sein, was ich immer noch eine ganz interessante Entwicklung finde. Und da möchte ich mich gerne mal näher mit beschäftigen. Deswegen, ja, ist das definitiv auf meiner Liste, die ich sehr dringend haben möchte.
Steht bei mir auch drauf. Das ist bei mir ein absolut blinder Fleck. Obwohl man den ja immer wieder im Zuge auch des Zweiten Weltkriegs mit ihm konfrontiert wird und mit der Rolle Spaniens auch im Weltkrieg. Aber absolut blinder Fleck. Weiß ich quasi nichts drüber. Und dementsprechend steht auch auf meiner Liste. Tito steht ja immer noch irgendwo hier. Und will auch noch gelesen werden.
Hast du von Guillermo del Toro Pans Labyrinth gesehen?
Ja.
Das beschäftigt sich ja nur auch mit der Zeit.
Richtig. Ich habe sogar das Buch hier stehen. Cornelia Funke hat ja nochmal mit Guillermo del Toro das quasi in Buchform gegossen. Also eine der wenigen Momente, wo man einen guten oder sehr guten Film hatte und den danach in eine Buchform gebracht hat. Und das von Cornelia Funke, auch einer sehr namhaften Autorin. Und das muss wohl auch ziemlich gut sein.
Hast du die Alles-Gesagt-Folge von ihr gehört? Zeit-Podcast, Alles-Gesagt. Da war sie zu Gast. Sie wurde besucht von den beiden jungen Männern, die den Podcast machen in Italien. War auch 4-5 Stunden lang. War also wirklich okay von der Länge. Und im Schnitt von Alles-Gesagt. Und die ist gut befreundet mit Guillermo del Toro und war wirklich, also kindlich gedacht, oh Gott, ob ich das hinkriege. Und er hat sie aber ganz dringend drum gebeten, weil er ihre Kunst mag und sie liebt seine Kunst, also die vergöttert seine Filme. Und ich muss auch sagen, Pans Labyrinth ist so ein bezaubernd gut gemachter Film.
Ja.
Aber jetzt, das war schon wieder ein sehr langer Exkurs. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool. Hast du noch was?
Absolut.
Also ja, definitiv. Mindestens eins hast du noch.
Mindestens eins habe ich noch. Ja, ich musste jetzt die Vorschau wechseln und zwar in die Sachbuchabteilung. Das war jetzt quasi aus der CH Beck Geschichtsabteilung. Und jetzt musste ich in die Sachbuchabteilung wechseln. Oder hast du bei Geschichte noch was?
Ich habe in der Vorschau, in der ich jetzt drin bin, also ich lese ja immer die PDF-Vorschauen.
Ja,
das, ich auch. Ja, jetzt muss ich, warte mal, hä?
Meinst du Hans-Ulrich Wiemer? Theodorich der Große?
Nee, warte. Vorschauen.
Warte.
Programminformation. Es gibt nur Sachbuch und es gibt Literatur.
Und Geschichte.
Nee.
Doch. Da geht es dann weiter mit Iko Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow. Ja. Die neue Mauer.
Genau.
Das ist eine extra Vorschau bei mir.
Nee, ja. Bei mir ist das einmal, also wirklich genau die gleiche. Das eine ist, also Franco Seite 49 und Iko Sascha geht mit auf Seite 50 weiter.
Lustig. Weil das ist die, es gibt ja die Vorschau CH Beck, dann Geschichte und irgendwas. Und das ist die Sachbuch Politik, Gesellschaft, Philosophie und Kunst. Habe ich zwei getrennte PDFs. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also Iko, Sascha Kowalczuk, Bodo Ramelow, Die neue Mauer, ein Gespräch über den Osten. Steht bei dir bestimmt mit drauf.
Ja, weil ich von Iko, Sascha Kowalczuk gerne die Texte lese und mich damit auseinandersetze, weil ich mich auch sehr gut über diesen Mann ärgern kann. Und gleichzeitig, also der ist im besten Sinne des Wortes streitbar. Und ich mag streitbare Menschen. Da kommt bei mir dann noch ein zweites Buch dazu, wo ich sage, absolut streitbar, aber finde ich interessant. Deswegen, das ist definitiv auf der Liste. Wie ergiebig das sein wird, ein Gespräch über den Osten? Ich weiß nicht.
Ja. Ja, ich habe bei diesen Co-Autorschaftsbüchern, wo sich zwei unterhalten gewissermaßen innerhalb eines Buches, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil da kommen gerne Bücher raus, die ein bisschen ins Palabern verfallen und die dann viel reden und nichts sagen. Oder im Zweifelsfall aus vorangegangenen Büchern einfach nur Thesen wiederholen und die jemand anders entgegenbringen und der dann darauf antwortet. Bah, weiß ich nicht. Ich hätte noch Franziska Meyer, Giovanni Boccaccio, Dichter in schwarzen Zeiten. Der dürfte bei dir auch mit draufstehen. Na, wahrscheinlich.
Natürlich, da habe ich wahnsinnig Lust drauf.
18.09.25, 29,90, 352 Seiten. Da kommt dann noch was anderes Interessantes, wenn wir beim Manesse Verlag sind.
Ja, aber da müssen wir uns noch gedulden.
Da müssen wir uns noch ein bisschen
auf gedulden. Auf die Belletristik-Folge. Genau.
Jawohl.
Ich habe noch ein letztes, nämlich Frau
beim CH Beck?
Ja, Frauke Rostalski.
Okay.
Wer soll was tun? Das meine ich mit streitbar. Also von Frauke Rostalski gibt es das Buch Die vulnerable Gesellschaft, die neue Verletzlichkeit als Herausforderung für der Freiheit. Das habe ich sehr genossen, das Buch. Und dieses Buch stellt jetzt Folgendes als im Untertitel als Frage oder als Aussage, warum wir nicht zum Klimaschutz verpflichtet sind und worin unsere Verantwortung eigentlich besteht. Und ich habe keine Ahnung, was sie dort erzählen möchte, aber ich freue mich drauf, mich damit auseinanderzusetzen.
Jetzt muss man mal gucken, weil das springt hier wirklich zwischen den Frauke. Wo ist denn Frauke? Ja, ich weiß es nicht. Wie heißt das?
Frau Rostalski, wer soll was tun?
Ich finde das Buch nicht. Gut.
Alles okay, kann ich mitleben. Das wäre aber das letzte vom CH Beck Verlag von mir.
Sehr gut. Ja, hat mich jetzt gar nicht angesprochen.
Alles gut.
Aber es klingt kontrovers. Erstmal.
Was ist dein nächster Verlag?
DTV tatsächlich.
Ich habe noch was davor.
Oh, dann sprich.
Ich habe den CH Links Verlag noch davor. Der,
was das jetzt?
Der gehört mit zum Aufbauverlag dazu. Und macht ganz interessante Sachbücher. beispielsweise, da bin ich mir unschlüssig, ob das gut ist oder nicht, da warte ich ab, was die Rezensionen sagen. Daniel Marwetzki oder Marwecki, Die Welt nach dem Westen über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert. Ist ja mein Thema, mit dem ich mich gerne auseinandersetze. Er ist Experte für Geopolitik, lehrt internationale Beziehungen an der Universität von Hongkong. Na, könnte interessant sein. Ist zumindest auf der könnte man mal machen Liste. Erscheint am 13. Oktober, kostet 22 Euro. Und das zweite dieses Verlages ist von Stefan Wellgraf. Der hat die Heisenberg-Stelle am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität und leitet das Projekt zur Transformation rechter Gewalt in Ostdeutschland. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Staatsfeinde, rechte Subkulturen in Ostdeutschland seit den 1970er Jahren. Und ich finde, das ist ein echt interessantes Thema. Na, leider auch ziemlich wissenschaftlich. 560 Seiten. Aber denke, also
das klingt wirklich gut.
Das kann
ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Irgendwo in eine Tiefe führen, die mich interessiert. Gerade wenn man die Baseballschlägerjahre, Nullerjahre von Bolz oder mit der Faust in die Welt schlagen von, ach, Namen sind Schall und Rauch.
Lukas Rietsche.
Ja. Tolles Buch. Und wenn man sich für diese Themen interessiert, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Deswegen, also was heißt, kann ich empfehlen? Kann ich sagen, interessiert mich, möchte ich mir gerne angucken. Ja, das wären meine zwei vom CH Links Verlag. Ich bin aber.
Kannst du den Titel nochmal sagen?
Staatsfeinde, rechte Subkulturen in Ostdeutschland seit den 1970er Jahren.
CH Links.
Mhm. Also Christoph Links.
Ja. Spannend. Habe ich mir mal mit notiert. So.
Also du sagtest DTV Verlag.
DTV, genau. Da sind zwei alte Bekannte von uns, die scheinbar jährlich jetzt Bücher abliefern. Ja, letztes Buch hieß Die Evolution der Gewalt. Die Rede ist von Harald Meller und Kai Michel, die im Herzen der Macht einen mittelalterlichen Archäologie-Thriller, nein, es ist natürlich kein Thriller, aber es ist wieder ein Buch, ja, wie nennt man das? Wie konnte man das Rätsel der Schamanen, das war ein Archäologiebericht, also Forschungsbericht, Sachbuch,
so ein Mix aus allem. Ein wahnsinnig interessantes Sachbuch, das ich übrigens auch auf der Liste habe, aber übersehen habe. Weil dort kommt ein... Ja, das ist mein Thema, Philipp. Mein Thema.
Die Autoren.
Otto Edgit oder Editha, wie sie hier heißt, und Theophanu, was dann die Tochter von... die Schwiegertochter von Otto wird, nämlich die Frau von Otto dem Zweiten. Darüber habe ich meine Staatsexamensarbeit geschrieben. Das ist genau das, was mich interessiert, die Autoren. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich das gesehen habe.
Und die beiden können gut schreiben. Die machen schöne Bücher, machen gute Bücher. Die Evolution der Gewalt habe ich immer noch nicht gelesen. Das klang aber auch ganz spannend. Das haben sie ja noch mit Dingsbums, wie heißt er, von Scheik. Karel van Scheik. Das war der auch mit auf der, ich glaube, der saß auch mit auf der Bühne zur Buchmesse.
Da war ich nicht also mit dabei.
Im Vorfeld der Buchmesse, als die über das Rätsel der Schamanen geschrieben haben oder gesprochen haben. Bei der Evolution der Gewalt geht es darum, warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen.
Mhm.
Und jetzt eben um die Otonen. Das bin ich auch drauf gespannt. Ich hoffe, das bleibt gut. Ich meine, pro Jahr so ein Buch abzuliefern, ist schon ein gutes Tempo.
Ja, die schreiben so zweit.
Die Frage ist natürlich.
Vielleicht hilft das.
Ja, ja, natürlich. Aber es ist ja die ganzen Inhalte kommen ja aus der Archäologie. Und die Frage ist, aus wie vielen Jahren Forschung, die jetzt hier die Ergebnisse zusammentragen. Weil innerhalb von einem Jahr macht man nicht so eine Grundlagenforschung. Das heißt, das scheint schon mehreres zu sein. Vielleicht funktioniert es aber auch einfach nur so gut, weil sie mit dem ersten Buch so einen großen, oder mit den ersten Büchern so solche großen Erfolge hatten. und jetzt sagen, gut, jetzt machen wir noch die anderen Schubladen auf und gucken wir mal, wo wir noch hinkommen.
Hast du aus dem Verlag noch ein zweites?
Nee, das war's bei mir.
Weil
das DTV war nur...
Also ich habe da eine Honorable Mention, die jetzt nichts zwingend für mich ist, aber bei der ich, oder bei dem Buch glaube ich, dass es einer Hörerin und die schon mehrfach bei uns mitgemacht hat, gefallen könnte, nämlich von Christoph Safferling, Ohnmacht des Völkerrechts, die Rückkehr des Kriegs und der Menschheitsverbrechen. Er ist Professor für Straf- und Völkerrecht an der Universität Erlangen und Nürnberg. Und da ich ja ein großer Verfechter der Theorie bin, dass das Völkerrecht am Ende ist, weil es eben niemanden gibt, der es durchsetzen kann, im schlimmsten Fall, bin ich gespannt, ob das ein interessantes Buch ist, und denke, das könnte ihr gefallen. Erscheint am 16.10. 24 Euro, 220 Seiten. Was wäre dein nächster Verlag?
Mein nächster Verlag wäre Hansa Blau und dort Patrick Rattenkäfe, Imperium der Schmerzen, wie eine Familiendynastie die weltweite Opioidkrise auslöste. Und zwar geht es dabei um die sogenannte Sackler-Familie, die Oxycontin, das Medikament Oxycontin erfunden haben und gewissermaßen damit die Opioidkrise in den USA auslösten. Und das könnte ganz spannend sein. Jetzt stehen da so gewisse Dinge drunter, wie die Inspiration für die Netflix-Serie etc. Und dazu muss ich sagen, es ist auch eher eine Honorable Mention, denn das ist bereits das Paperback, das erscheint. Das heißt, das Hardcover müsste schon letztes Jahr erschienen sein, ist mir aber komplett durchgerutscht. Das klang aber ganz interessant. Das Paperback erscheint jetzt am 14. Oktober 2025. Wurde ganz gut im Deutschlandfunk und im ZDF besprochen. Ja, deswegen... könnte ganz spannend sein.
Ja, positiv. Es ist echt günstig jetzt in der Variante. 18 Euro für 640 Seiten, das kann man definitiv machen. Mhm. Vor allem, wenn es eben schon so positiv besprochen wurde. Ist jetzt nicht mein Thema, muss ich leider zugeben. Also ich finde das, ich liebe diese Videos, diese Memes, wo es dann heißt, ja, wisst ihr noch, so... Einfach Menschen, die ohne Smartphone living the moment, und dann siehst du diese Opioid-Menschen, die so regungslos quasi in so einer ganz schmerzvollen Stellung auf der Straße hängen und sich nicht mehr rühren können. Mhm. Das finde ich, also ja, das ist auch traurig, aber das Meme ist trotzdem witzig. Also People living the moment finde ich in dem Kontext sehr lustig. Gemein, aber witzig.
Ja. Ja, es trifft schon, es ist auch nicht wirklich mein Thema, aber ich fand das dann immer, das sind immer so blinde Flecken, wo ich mir dann sage, boah, da würde ich eigentlich gerne mehr drüber wissen. Eigentlich in Form einer Doku. weil auch wenn 18 Euro für 640 Seiten günstig ist, es sind trotzdem 640 Seiten und die muss man auch irgendwann lesen.
Das.
Und es gibt halt noch 1000 andere Bücher, die gelesen werden wollen. Und dann ist wieder die Sache mit dem Ranking und so weiter. Ne?
Aber da würde ich tatsächlich sogar ein Hörbuch nehmen. Ich glaube, das ist auch das cool als Hörbuch. Und wenn die es jetzt schon noch als Broschur rausgeben, könnte ich mir vorstellen, dass da ein Hörbuch absolut sinnvoll wäre. Also so
oder schon vorhanden.
Das kann ich dir nicht sagen. Das könnte man mal überprüfen. Ich habe übrigens festgestellt, dass ich das Alphabet nicht mehr kann.
Bitte was?
Wir sind ja jetzt schon bei Hansa. Ich habe aber F vergessen. Und F kommt ja vor H.
Das ist in der Tat richtig. Hast du den Fischer Verlag?
Ja, da habe ich sogar drei Bücher.
Kurz noch zur Anmerkung, es gibt das Imperium der Schmerzen bereits als Hörbuch. Ist auch gut bewertet.
Sehr gut, dann weiß ich, kann was ich mir noch bei Audible schnell gönnen werde. Ja,
aber jetzt
hast du was von Fischer?
Nein, sogar gar nicht.
Krass. Also ich habe drei, die würde ich... natürlich alle einmal ansprechen. Also großes Highlight, muss man sagen, Florian Illies bringt wieder ein neues Buch raus. Also das finde ich krass. Hier ist nämlich mal veröffentlicht, was der für eine Gesamtauflage in Deutschland bislang hat. 2,87 Millionen Exemplare in Deutschland verkauft. Das ist echt viel für einen deutschen Autor, muss man ehrlich zugeben. Und
das ist nicht nur für einen deutschen Autor viel.
Ja, das ist richtig.
Das ist generell echt viel. Wenn wir jetzt überlegen, was hat mir gesagt, was kriegt ein Autor von seinen Büchern bei einem Hardcover?
Ich glaube 2-3 Euro.
3 Euro, 4 Euro.
Ja. Also er wahrscheinlich jetzt noch mehr.
Das mal ein paar Millionen. Stabil.
Kann man.
Wenn jetzt nicht nur Hardcover sind, aber.
Kann man schon noch ein Käffchen von trinken gehen.
Ja.
Und Florian aber Illies bitte. Hat zuvor ja das Buch über. Also diese 1913, da haben wir das Jahrhundert und sowas geschrieben. Oder zuletzt das Buch über Zauber der Stille, genau, über Caspar David Friedrich. Und jetzt kommt Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanary, und in dem Fall ist damit gemeint Sanary-sur-Mer, 1933, die beiden Manns, Thomas und Katja, kehren von einer Auslandsreise nicht zurück, da Hitler Ende Januar 33 die Macht übernommen hat und gehen stattdessen nach Sanary-sur-Mer. Und ich bin ganz gespannt, wie reportageartig Florian Illies das schildern wird. Für mich ein absoluter Must-Read dieses Jahr. Das ist ja mein Hausheiliger, also nicht Florian Illies, sondern TM. Deswegen 26 Euro für 304 Seiten und erscheint am 22.10.
Hast du von Florian Illies die anderen beiden gelesen?
Ich habe mit einem, die Liebe in Zeiten des Hasses, glaube ich. Liebe in Zeiten des Hasses, ja. Das habe ich gelesen. Das fand ich ganz gut.
Das wurde uns ja mal empfohlen.
Ja, kann man definitiv auch machen. Ich habe aber noch 2 weitere.
Mhm. Also an der Stelle gehen Grüße raus an Alisa.
Oh ja, viele Grüße.
Die uns das damals empfahl.
Mein nächster Titel.
Du hast noch 2 weitere. Ich hab dann was Generelles zu der Vorschau von den Fischer Verlagen.
Aber okay, ich hätte noch Steven Pinker. Hm. Wenn alle wissen, dass alle wissen. Gemeinsames Wissen und sein verblüffender Einfluss auf Geld, Macht und das tägliche Leben. Ich finde dieses Common Sense Denken und wenn man das analysiert, ganz spannend. Und Steven Pinker ist ja ein, ja, ich sag mal, Enfant terrible, der ja schon mit verschiedensten Büchern Aufsehen erregt hat. Allen voran, jetzt muss ich kurz gucken, wie das auf Deutsch heißt. Gewalt, eine neue Geschichte der Menschheit. Mhm. Weil er dort sagt, okay, Kriege kommen auch durch sowas, einfach, wie soll man sagen, also es ist, also Herfried Münkler nannte es mal einen riskanten Ritt durch die Geschichte und er sagt eben, okay, das Rauben von Frauen ist eine sehr, ja, eine klassische Form der Gewalt in der Frühzeit gewesen. Mhm. Und die Sesshaftwerdung und Monogamie sorgen dafür, dass das ein wenig eingehegt wurde. Das ist jetzt eine ganz gemeine und heimtückische Zusammenfassung dessen, um was es dort in dem 1200-Seiten-Buch geht. Deswegen, wir lassen die Kirche im Dorf. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das ist interessant, finde ich. Ich mag Gewalt.
Wir lassen die Kirche im Dorf ist ja quasi auch ein Aufruf gegen den Frauenraub.
Oh, das war schon schmerzhaft.
Ja, aber ich dachte mir,
aber witzig.
Kann man geben. Ja, danke. Hast du noch einen bei Fischer? Ja,
von einem bereits Verstorbenen. Nämlich Roger Willemsen über verschiedene literarische Werke. Liegen Sie bequem, heißt das Buch. Das fand ich ganz spannend und interessant. Das werde ich mir also gern anschauen.
Ja, Roger Willemsen kann man sich gönnen, ein viel zu früh Verstorbener.
Oh ja. Also vom Lesen und von Büchern, 448 Seiten, 28 Euro, 24. September im S. Fischer Verlag, einer derzeit meiner Lieblingsverlage. Aber Philipp, du wolltest noch was Kritisches dazu anmerken.
Ja, also ich mir die Programmvorschau ich habe die vom Fischer Verlag, ja okay, gibt nur eine, habe die aufgemacht, scroll die durch, ich denke mir, aha, Unterhaltung und Romance, Thema 1. Okay, Mal gucken, was ist. Spannung, Thema 2. Thema 3 ist Fantasy, also quasi nochmal Romance, weil darin unterscheidet man nicht. Da sage ich dann in der Belletristik-Folge nochmals dazu. Und dann hinten so die letzten 10, 15 Seiten nochmal Literatur und Sachbuch.
Was machst man könnte jetzt sagen, du denn? Bei mir hat der S. Fischer Verlag 3 verschiedene, sogar eigentlich 4, wenn man noch die Jugendbücher dazu nimmt, 4 unterschiedliche Vorschauen.
Ich habe eine, hier habe ich eine komplette. Das sieht aus wie eine Präsentation, die der Fischer Verlag irgendwo gehalten hat. Hier, ihr Lieben, mit großer Freude präsentieren wir euch hier unser facettenreiches Herbstprogramm, das zahlreiche Schätze für euch bereithält. Bliblablub. Wenn euch ein Titel besonders anspricht, zögert nicht, uns unter Blogger Fischer Verlage zu kontaktieren. Ah, das könnte die Blogger-Version sein. Da steht. Ist auch interessant. Das würde auch erklären, warum das so sortiert ist. I see. Dann würde auch erklären, warum Literatur und Sachbuch ganz hinten kommen, weil darüber bloggt keiner und ja. Oder wenige. Yep. Damit wär's das schon. So, nach Fischer käme bei mir Rowold 100 Augen.
Ich hab noch Klett-Cotta.
Ja, mach mal Klett-Cotta. Das ist dritte, die habe ich auch durchgeschaut, habe ich nichts gefunden. Bin ich gespannt.
Also beim Klett-Cotta Verlag habe ich von Josephine Quinn, Der Westen, eine Erfindung der globalen Welt, 4000 Jahre Geschichte. Mhm. Ich mag ja diese Geschichte vom Westen oder der Westen als einen Wertehorizont, Griechenland und Rom als Begründer der westlichen Zivilisation.
Ja.
Ich bin gespannt, was, also wie die das aufzieht, was ihre Idee dahinter ist. Es gibt ein Lesebändchen, das ist auch schon mal sehr positiv. Ein Buch erscheint am 13. September, 656 Seiten, 38 Euro. Weiß ich nicht, ob ich mir das kaufe. Vielleicht ist das eher eins für, ich gönn's mir mal gebraucht.
Hm.
Und das zweite ist noch größer und noch, weiß ich nicht, ob das sein muss, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Peter ja. Heather, Christentum, Aufstieg und Triumph einer Religion. 816 Seiten. Erscheint auch am 18. Boah. Oktober. 42 Euro. Das ist Klett-Cotta. Ich finde, die machen herausragende Sachbücher, aber ja, auch definitiv wirklich umfangreiche, auf die du dich sehr einlassen musst. Und aber ich mag das Christentum, klingt komisch. Ich finde es einfach interessant.
Thema.
Das Thema ist spannend.
Ja, das stimmt.
Ansonsten könnten wir weitermachen.
Mir ist übrigens gerade aufgefallen, was das Problem mit dem Fischer Verlag bei mir war. Ich habe Fischer Verlag Programmvorschau gegoogelt.
Mhm.
Und dann gibt es einmal Handel und Buchhandel. Dort findest du die einzelnen Verlagsvorschauen. Und dann gibt es noch Programmvorschau Herbst 2025. Und da gibt es eine PDF mit den Programm-Highlights. Und das war die ich hatte. Und da fehlt Willemsen zum Beispiel.
Also
das war,
ich google die
Programm-Highlights.
Sachen, das muss ich an der Stelle sagen, sondern ich gehe immer auf die Homepage und gehe dann auf Presse und dann auf Vorschauen. Das ist für mich der safeste Weg, zu dem zu kommen, was ich suche, weil ich mir ja auch, Schande über mein Haupt, ich gucke mir nicht die Vorschau vom Lux Verlag an.
Ich auch nicht. Ich google das nur, ich google einfach nur Fischer Verlag Vorschau und dann gehe ich quasi den gleichen Weg. In dem Fall habe ich aber nicht Handel, Buchhandel gewählt, sondern eben das andere. Deswegen war nicht dabei, der Roger. Jupp. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Oh, Rowold 100 Augen. Hattest du noch einen vorher? Oder
ich habe nur Rowold Berlin in dem Fall. Aber ich lasse dir gern den Vortritt.
Hier habe ich ein Buch, das schimpft sich, wenn ich es finde. Aufstieg und Fall der Menschheit. Warum unsere Spezies am Rand des Aussterbens steht. Von Henry Gee. Gee ist Paläontologe und Evolutionsbiologe. Und der schreibt sehr streitbar. Und das ist ganz schön. Weil er gewissermaßen die These spinnt, dass die Menschen auf jeden Fall aussterben werden. Und das Gute daran ist, meint er, dass noch 200 Jahre Zeit sind, bis es soweit ist. Aber bereits in 50 Jahren wird die Menschheit signifikant abnehmen, also die Zahl der Menschen auf der Erde signifikant abnehmen. Und ich frage mich, wie er zu dieser These kommt. Und aus dieser These entwickelt er eben die Idee, dass es, wenn die Menschheit so extrem abnimmt, dass wir dann vor ganz große Probleme gestellt werden. Also bisher war ja immer so der große Angstmacher, die Überpopulation auf der Welt, dass es zu viele Menschen gibt. Er dreht quasi den Spieß um und sagt, naja, Moment, aber wenn es zu wenig gibt, haben wir auch ein Problem. Und das finde ich ganz spannend. Das macht auf 288 Seiten, also jetzt nicht sehr umfangreich, 24 Euro. Erscheint am 15.07., also schon in einem Monat knapp. Fand ich ganz interessant.
Wäre auch nicht so unbedingt meins, aber ja, ich bin gespannt. Warte, weiter, ja.
Das ist so ein Klobuch,
finde ich. Streitbare Bücher auf dem Klo. Nee, auf dem Klo streite ich mich mit niemandem.
Ja, aber ja, was heißt streitbar? Ja doch, das ist ein Klobuch. Und dann habe ich ja noch ein zweites Buch, Maybe Schmaybe habe ich drüber geschrieben, Sven Beckert. Kapitalismus, Geschichte einer Weltrevolution auf 1200 Seiten. Für 38 Euro erzählt er gewissermaßen die Geschichte des Kapitalismus. Und quasi die Menschheitsgeschichte des Kapitalismus und geht von der These aus, dass nichts die letzten Jahrhunderte so geprägt hat, die letzten Jahrhunderte der Menschheit, wie der Kapitalismus. Dass er sozusagen der Welt seinen Stempel aufgedrückt hat und dass vieles oder viele der politischen Entwicklungen auch daher rühren, dass es den Kapitalismus in dieser Form gibt. Und das finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob ich 1200 Seiten da schaffe, aber das klingt richtig gut.
Kurz Auszeit, ich verstehe gerade diesen Verlag nicht, warte mal. Presse. Denn dann habe ich noch ein Buch im 100-Augen-Verlag von Rowohlt, nämlich von Michael Marr, Das violette Hündchen, große Literatur im Detail. Michael Marr schreibt ganz viele tolle Bücher über Literatur. Eins der Bücher, die ich von ihm gelesen habe, ist Die Schlange im Wolfspelz, was ich immer noch für einen grandiosen Titel halte. Und jetzt kommt da auch im selben Style ein neues Buch raus und das werde ich mir in jedem Fall angucken. Da geht es auch wieder um Literatur.
Das ist auch sehr schön gemacht.
Finde ich nämlich auch.
Rowohlt macht allgemein sehr schöne Cover.
Ansonsten habe ich vom Rowohlt Verlag, aber diesmal Rowohlt Berlin, noch
yep.
Harald Jähner, Wunderland. Harald Jähner hat ganz viel zur deutschen Geschichte gemacht. Beispielsweise, dass die Bücher Höhenrausch oder Wolfszeit, Wolfszeit, die Zeit direkt nach dem Krieg, von 45 bis 55, Höhenrausch, so die Zeit zwischen den Kriegen. Und Wunderland beschäftigt sich dann mit der Gründerzeit, also von 55 bis 67. Ich bin gespannt, was er dazu zu schreiben hat. Ich finde, Harald Jähner schreibt auch ganz angenehm. Dementsprechend, das wäre jetzt noch so ein Klassiker, den kann man definitiv lesen. Das möchte ich sagen.
Ja, die Zeit interessiert mich halt nicht so wirklich brennend. Deswegen fiel der bei mir raus. Dann lieber Die Wildgans, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts. Nein. Gut, dann müsste es das bei mir tatsächlich gewesen sein. Ich habe keinen Verlag mehr, in dem ich noch Sachbücher auf der Liste habe. Kommt bei dir noch was?
Ja, ich habe noch Suhrkamp.
Oh.
Ja, auch der Suhrkamp Verlag hat seine Momente. Du wirkst zu überrascht. Aber ich hätte vom Suhrkamp Verlag zwei Bücher, nämlich einmal Situation und Konstellation von Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist ja der große deutsche Soziologe, über den ich mich auch so großartig ärgern kann. Vor allem, wenn er unqualifizierte Dinge über den Ukraine-Krieg sagt, da könnte ich sehr sauer werden, weil das einfach nicht sein Spezialgebiet ist. Aber als Soziologe finde ich das ganz spannend, was er schreibt. Dort geht es, also ich finde allein der erste Satz, die Lehrerin, die Noten nicht zur Ermutigung vergeben kann, die Ärztin, die Bildschirme statt Patienten behandelt, der Schiri, dessen Augenmaß vom VAR verdrängt wird. Unmerklich verändert sich in der Gegenwartsgesellschaft der Charakter unseres Handels und es geht um dieses, ich nenne es mal zärtlich, das Fingerspitzengefühl.
Mhm.
Also dieser menschliche Faktor in bestimmten Sachen, der wird aufgrund der Fehlertoleranz, die damit einhergeht, bestmöglich versucht auszuschalten. Das Lustige ist aber, das führt zu wahnsinniger Bürokratie und zu etwas sehr, na, wie drücke ich das aus? Das ist sehr roboterhaft, maschinenmäßig, sehr Unmenschliches. Deswegen ist ja der Beruf des Lehrers so spannend, weil man dort eben sich selbst verpflichtet ist und natürlich den grundsätzlichen Gesetzen und Regeln. Aber die Schule ist ein sehr freier Raum, was das anbelangt. Als Schiedsrichter übrigens, solange es kein Video Assistant Referee gibt, ist man das auch. Da kann man auch mal, wie sagt man so schön, man kann alles, man sollte alles sehen, aber man muss nicht alles hören. Und dieses Gefühl dafür zu haben, wann muss ich da sein, wann muss ich nicht da sein. Also der Untertitel des Buches ist auch vom Verschwinden des Spielraums. Und ich finde, der Surkamp Verlag macht sehr gute Sachbücher teilweise. Und dieses ist eines davon. Das andere, auf das ich mich freue, über das ich mich auch immer super ärgern kann, ist das, ich weiß gar nicht, ob die ein Paar sind, Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey, die schon das Buch Gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus geschrieben haben. Und die schreiben jetzt das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus. Und ich bin gespannt, was sie diesmal schreiben. Das ist immer ganz, ganz gut lesbar und streitbar. Deswegen, ich bin interessiert daran. Ist aber auch, genau wie das andere, durchaus teuer. 500 Seiten kosten 30 Euro. Bei Hartmut Rosa sind es 25 Euro für 200 Seiten. Und eine Autorin, die ich auch schätzen gelernt habe, Eva Illus, hat noch ein Buch, einen kurzen Essay geschrieben über den 8. Oktober, der für 12 Euro erhältlich ist. Das ist einfach, ich mag Eva Illus und deswegen, das gucke ich mir gern an. Das wäre es aber von meiner Seite an Sachbüchern.
Ich habe doch noch eins
gefunden. Oh ja, hast du übrigens so eine schöne, ja, erzähl.
Konstantin Richter, 300 Männer, Aufstieg und Fall einer großen Industrienation, die Verflechtung der großen Geschäftsmänner und Lobbyisten in der gewissermaßen Deutschland AG bis in die 1990er Jahre rein. Also Allianz, Krupp, Siemens etc., die ganzen Menschen, die sich Braun, wie sie alle hießen, die sich alle untereinander kannten und gewissermaßen die Politik, die Industriepolitik der Bundesrepublik gesteuert haben. Oder manipuliert haben oder darauf Einfluss genommen haben. Klang ganz spannend. 30 Euro ungefähr. Ganz steht der Preis scheinbar noch nicht fest. 550 Seiten. Das könnte ganz. Ich weiß nicht, warum mich Wirtschaftsgeschichte gerade so immer mehr interessiert, aber das trifft gerade einen Nerv bei mir.
Ich bin gespannt, was du dazu berichten wirst. Wenn du es liest. Jo. Welche Verlage haben dich diesmal am meisten enttäuscht? Und ich habe da definitiv zwei, wo ich sage, also finde ich ganz tragisch, weil sie nicht mit dabei sind. Drei eigentlich.
Drei? Ja, was heißt, nee, so richtig krasse Enttäuschung habe ich nicht. Bei Goldman war jetzt nichts dabei.
Da wäre noch von mir die Honorable Mention Richard David Precht. Schreibt eine oder hat ein neues Buch geschrieben. Das werde ich definitiv lesen, aber würde ich jetzt hier nicht nochmal unbedingt ansprechen.
Ich hatte bei Klett tatsächlich diesmal nichts abgeholt, aber deswegen ist es keine Enttäuschung, weil die Bücher, die Klett bringt, trotzdem sehr gute Bücher sind. Sie interessieren mich nur nicht in dem Fall. Penguin, da kam wenig. Da schiele ich immer mal so ein bisschen drauf, in der Hoffnung, dass Obama doch noch mal um die Ecke geschossen kommt.
Das habe ich erstmal vorerst abgehakt.
Ich weiß nicht, ob bei Siedler-Sachbuch kam auch nichts. Das ist ganz dürftig. Das sind drei Stück irgendwie gewesen und die waren irgendwie alle ignorierbar. Ja, also das hat mich eher ein bisschen kalt gelassen jetzt diesmal. Da gibt es keine wirkliche Enttäuschung. Wie sieht es bei dir aus? Welche drei sind denn die dich dort...
Also generell kann ich schon für die Belletristik gleich noch hinterher schießen. Also Reklam ist eine absolute Frechheit. Die bringen seit gefühlt anderthalb Jahren nur noch Jane Austen Bücher raus. Das ist mir einfach nicht ausreichend. Sachbücher ist bei Kiwi irgendwie nichts dabei gewesen. Finde ich auch bedauerlich. Und okay,
das... Da war ich mir kurz nicht... Ja. Doch klar, die haben Sachbücher. Da war ich mir nicht sicher, ob und wie viele Sachbücher die haben.
Ja, die sind eher so im Stile, so ein bisschen zu populärwissenschaftlich, wie ich sagen möchte. Ah. Und ein Verlag, bei dem man hin und wieder mal so ein ganz feines Büchlein mit dazukriegen konnte, ist der Galliani Verlag. Der hat dieses Jahr auch was Hübsches, nämlich Englische Renaissance von Manfred Pfister. Das ist wieder einer dieser riesengroßen Foliobände für 90 Euro oder wie viel der Spaß kostet.
Ja, ja.
98, klar, die Inflation hat uns fest im Griff. Kann man natürlich machen, so, aber ich hatte gehofft, dass da noch mehr käme. Da ist aber diesmal nichts dabei gewesen. Kleiner Verlag, aber der hatte mich sonst immer mal positiv überrascht, sagen wir es mal so. Deswegen.
Richtig. Und deswegen war das jetzt für mich keine Enttäuschung, weil das ist ein Verlag, den ich sehr schätzen gelernt habe. Und deswegen kann ich das mal verschmerzen, wenn da nichts kommt, wo ich sage, ah. Oh. Eine kurze Erwähnung, was ganz schön ist noch. Christopher Clarks Frühling der Revolution, Europa 48-49, ist jetzt als Taschenbuch verfügbar bei Pantheon. Das heißt, wer das Buch bisher übersprungen hat, weil er gesagt hat, na, das ist mir zu teuer, verständlicherweise, das gibt es jetzt als Taschenbuch immer noch für 25 Euro. Aber für 1168 Seiten ist es wirklich ein Wälzer und es ist ein wirklich gutes Buch. Allgemein, Christopher Clark ist ein absolut sympathischer und toller Autor.
Da macht man nichts falsch.
Ich höre gerade die Schlafwandler von ihm. Tolles Buch. Auch sehr gut als Hörbuch. Nicht jetzt gerade zum Einschlafen, auch wenn es so klingt. Aber ansonsten sehr zu empfehlen. Gut, dann können wir eigentlich die Sachbuch-Vorschau an dieser Stelle abschließen. Hast du noch einen Kommentar dazu?
Also ich muss sagen,
so im Großen und Ganzen zufrieden?
Ja, C.H. Beck hat mich definitiv abgeholt. Fand ich richtig schön, was die geliefert haben. Also so viele interessante Bücher. Und da habe ich ja schon Dinge weggelassen, die für mich jetzt nicht besonders faszinierend sind. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Von Rowohlt war ich ein bisschen enttäuscht. Muss ich ehrlich zugeben. Die hatten sonst Jahre, wo ich 3, 4, 5 Bücher richtig super fand. Gut, jetzt sind es 2, 3. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber da geht mehr. Und Suhrkamp ist mal wieder da. Die haben immer so ihre 2, 3 Autoren, wo ich sage, yep, ihr könnt es doch noch. Also ich muss sagen, insgesamt Sachbuch finde ich sehr erfrischend und angenehm.
Was ich bei CH Beck wirklich bemerkenswert finde, die haben ja im Frühjahr schon abgeliefert.
Ja.
Also ich habe gerade mal auf die Liste geschaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Titel hatte ich beim CH Beck Verlag im Frühjahr schon. Dabei hatte ich übrigens auch einen Titel von Galliani Berlin, als Rom noch nicht Antike war. Und da hatte ich auch Titel bei Klett Cotta. Sogar relativ viele, 6 Stück auch. Also CH Beck ist eine ganz solide Quelle für sehr gute bis herausragende Sachbücher. Deswegen den Verlag schaue ich auch immer gerne durch. Die machen auch wirklich eine schöne Vorschau.
Das muss man definitiv sagen.
Im Gegensatz zum Penguin Verlag und all dazu, allen angeschlossenen Verlagen. Die Vorschau, das ist eine Frechheit. Ist einfach lieblos zusammengeschmissen. Naja, gut. Dann vielen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Highlights aus den Sachbuch-Vorschauen gefunden habt, auf die ihr euch schon sehr freut, schreibt es uns gerne per Instagram oder als Nachricht unter diese Folge auf Spotify. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Vorschau zu der Belletristik. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und lest was Schönes. Ciao.
Tschüssikowski.